Cannabis hat mein Leben stark beeinflusst, ab dem Moment, wo ich im Studium es angefangen habe anzubauen. Und da werde ich gerade auch ein bisschen emotional, weil ich bin dieser Pflanze sehr viel, also ich habe dieser Pflanze sehr viel zu danken. Und ich habe durch diese Pflanze mich mit Biologie beschäftigt, wie es die Schule nie geschafft hat. Mendelsches Gesetz, Vererbungslehre, Kreuzen, Physik. Ich krieg wirklich Gänsehaut.
Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen.
Und zu Gast in der heutigen Folge ist Vincent Kühne. Er ist einer der größten Cannabis-YouTuber in Deutschland und kommt aus Braunschweig. Auf seinem Kanal Wins and Weed erklärt er alles rund um die Pflanze und das Kiffen, vom Anbau über den Konsum bis hin zur Wirkung der Droge. Mit ihm habe ich über die seit dem 1. April eingetretene Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gesprochen. Er erklärt, wie der Anbau der Pflanze Indoor und Outdoor abläuft, klärt über Wirkung und Risiken auf und erzählt, warum ihn die Cannabispflanze dazu bringt, sich ständig weiterzubilden. Wenn euch die Folge gefällt, lasst doch gerne eine gute Bewertung und ein Follow beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da. Und jetzt viel Spaß bei YesBS. Hast du heute schon einen gebufft, gebarzt, einen weggecheecht, einen gejifft, gebabbert, gepufft, gesmoked, einen durchgezogen? Kurz, Vincent, hast du heute schon einen gekifft?
Nee, die Arbeit ist gerade so viel, dass da Cannabis tatsächlich nicht hilfreich ist. Mhm. Ich bin ja ADHS-Cannabis-Patient, wie aber auch Konsument, hundertprozentig Liebhaber der Pflanze, muss aber sagen, dass wenn man richtig krass Leistung bringen will und gerade eben ist halt die Zeit, auf die ich Jahre hingearbeitet habe, ist tagsüber gar kein Cannabis bei mir im System, selbst als ADHSler.
Okay, ja. Also du benutzt das als ADHSler normalerweise, um dich so ein bisschen ruhiger zu machen, aber da sagst du jetzt halt, wenn du arbeitest, dann hilft es dir dabei nicht. Dann.
Es hilft mir schon, aber es gibt gewisse Phasen und die ist gerade einfach, wo ich merke, dass meine To-Do-Listen dreimal so viele Punkte haben und einfach die Anfragen explodieren und ich will in dieser Phase einfach gerade messerscharf sein. Ich will wirklich performen mit Cannabis und dafür ist eine vernünftige Beziehung auch mit Cannabis nötig und ich würde sagen, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich sehr viel auch tagsüber konsumiert habe, aber habe gemerkt, gerade die letzten Monate, auch schon vor der Legalisierung, habe ich das tagsüber komplett runtergefahren, bis jetzt sogar komplett weggepackt bis abends, damit ich einfach voll da sein kann. Also es ist wichtig, eine gute Beziehung mit Cannabis zu haben.
Ja, cool. Wie hast du so die Tage jetzt mit der Legalisierung erlebt oder den Tag? Also du warst ja zum Beispiel im Stream dann um 12, hatte ich gesehen, also oder Mitternacht dann?
Ja, ich bin immer noch dabei, das Ganze irgendwie zu greifen und zu realisieren. Das waren jetzt wahnsinnige Tage. Wenn man ehrlich ist und wenn man Teil der Cannabis-Community ist und dieses Gesetz verfolgt hat, dann waren das super intensive 24 Monate. Das waren für mich mit die intensivsten Monate meines Lebens. Ich habe noch nie ein Gesetzgebungsverfahren so genau beobachtet und seziert, weil es mich natürlich, mich privat und meine Arbeit so stark betrifft. Und das war schon eine spannende Zeit. Ich würde jetzt sagen, ich weiß ganz genau, wie Gesetze in Deutschland eingebracht werden und welchen Weg sie gehen müssen. Das hat nicht die Schule und nicht das Studium geschafft, das hat dieses Gesetz geschafft.
Ja, genau, und dann gab es ja, ich glaube, Mitternacht dann irgendwie die erste Zündung im Stream gemacht quasi einmal,
genau.
um das zu zelebrieren dann. Und dann gab es ja noch jetzt in an dem Tag dann noch, habt ihr euch auch noch getroffen, da war ich ja auch mit dabei.
Genau, also ich streame halt meistens donnerstags auf Twitch und die letzten Wochen ist das natürlich, das Interesse explodiert. Das war ein wundervoller Moment, ich habe auf allen meinen Social-Media-Kanälen halt gesagt, ey Leute, lasst uns gemeinsam den ersten Joint zusammen genießen und wenn es nur digital ist. Und deswegen habe ich um 11 Uhr angefangen nachts zu streamen in den 1.4. rein und um 12 Uhr, wir waren 4.000 Leute und haben dann zusammen den ersten Joint angezündet, digital. War ein wundervolles Erlebnis und dann war am Tag drauf, also am 1.4., also nach dem Schlafen, haben wir uns um 16 Uhr im Museumspark hinter dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum getroffen, denn es ist ja so, dass das neue Gesetz hat ja gewisse Regeln, an die wir uns halten sollen, damit wir Cannabiskonsumenten mit der Gesellschaft im Einklang halt leben können. Und da gibt es, ich hasse dieses Wort, die Bubatz-Karte. Ich nenne es liebevoll die Cannabis-Abstandskarte. Wen es auf jeden Fall interessiert, wo man Cannabis konsumieren kann, der kann die Bubatz-Karte mal googeln. Und die hat alle Spielplätze, alle Sportstätten, alle Schulen getaggt und darum einen roten Kreis mit 100 Meter gezogen. Und somit kann man sehen, wo man sich im rechtlich korrekten Rahmen bewegt, um zu konsumieren. Und dann haben wir uns halt die Stelle, ich glaube, es ist die Steintorbrücke oder so, ich weiß es nicht. Also
müsste sein, da beim
Herzog-Anton-Ludwig-Museum, genau. Und da ist halt grün, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort haben wir uns um 4 Uhr getroffen, bei strömenden Regen.
Ja, das Wetter war richtig schlimm an dem Tag, ja.
Ich guckte aus dem Fenster und dachte mir so, hey, ich habe gar keinen Bock. Aber zwei Dinge. Ich und Alex vom MyCBD Bunny haben diese Treffen angeleiert, organisiert. Und dann musst du auch kommen, egal wie stark es regnet. Und dann war es so, ich kam da an, um 16 Uhr war ich da und dann trudelten da 1-2 Leute rein und dann waren wir so um 10 nach, 15 nach, 4, vielleicht so 7-8 Leute und ich dachte, okay, dann ist es das halt nur. Und dann sind wir zu einem dieser Torhäuser, Brückenhäuschen gegangen, wo die Fotomuseen drin sind, haben uns da untergestellt und am Ende waren wir 35 Leute, nur die Harten kommen im Garten. Dann haben 35 Leute das erste Mal in Braunschweig in der Öffentlichkeit unter Berücksichtigung, dass wir nicht der Gesellschaft auf den Senkel gehen wollen mit unserem Duft, das erste Mal um 16.20 Uhr einen Joint zusammen angezündet. Warum 16.20 Uhr? Aus den USA 420. Ist so ein Code für uns Cannabis-Liebhaber. Und deswegen ist es halt so in der Cannabiskultur, dass gerne um 16.20 Uhr zusammen einer angemacht wird.
Ja, es war sehr cool zu sehen. Ich fand es auch sehr spannend. Ich war ja auch mit dabei, zu sehen, was so für Equipment alles gibt. Also der eine, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber hatte zum Beispiel so eine Art, so eine Powerbank mit so einer Art Zigarettenanzünder für seinen Vaporizer dabei, wo er dann einfach das immer so reingesteckt hat, 5 Sekunden drin gelassen hat und dann hat er das quasi vaporisiert und dann geraucht und dann, andere hatten so eine Mini-Bong irgendwie mit so einem Flambierer. Das war nicht auch stark. Also gibt's echt mittlerweile ja auch echt verschiedene Methoden, wie man das konsumieren kann, auch ohne rauchen zu müssen quasi, ne?
Ja, also auch ich habe mich im letzten Dreivierteljahr nach und nach immer weiter vom Verbrennen wegbewegt. Ich konsumiere Cannabis seit 25 Jahren und da gehe ich auch ganz offen mit um. Also meine Frau kam irgendwann, also ich habe immer Bong auch geraucht und Verbrennung. Und meine Frau meinte irgendwann, sie legt sich nicht mehr gerne auf meine Brust, weil meine Lunge rasselt. Und dann hat das Denken angefangen. Und in den letzten 9 bis 10 Monaten habe ich immer mehr Vaporisieren angefangen zu nutzen. Vaporisieren bedeutet, dass man halt das Cannabis nicht verbrennt, sondern nur erhitzt mit unterschiedlichen Geräten und die dazu führen, dass die Inhaltsstoffe dass die verdampfen. Es ist kein Rauch, es ist ein Aerosol. Das ist viel, viel lungenschonender. Es ist am Ende sogar effizienter, also günstiger, weil man weniger Blütenmaterial braucht, um dieselbe Wirkung zu erreichen. Und ja, es ist eine positive Veränderung meinerseits, die ich selbst so nie erwartet hätte, aber zu gewissen Momenten lasse ich es mir nicht nehmen, auch ein soziokulturelles Erlebnis gemeinsam zu teilen mit einem Joint, ne?
Ja, klar, manchmal ist das vom Stil her dann die richtige Wahl wahrscheinlich. Aber weil wir ja hier auch bei einem, ich sag mal, halbwegs journalistischen Podcast sind, wollte ich jetzt natürlich pflichtbewusst auch noch einmal auf die Risiken, die mit dem Cannabiskonsum verbunden sind, hinweisen. Ich habe mal einfach beim Bundesgesundheitsministerium geguckt, was die so aufführen. Die machen ja auch Metastudien, wo sie das überprüfen. Da wurde aufgeführt, dass die Reaktion von Cannabis von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Es gibt Faktoren wie Stimmungslage, Konsumart, Gesundheitszustand oder auch Mischkonsum mit Alkohol oder anderen Drogen, die das prägen oder auch wie vorerfahren man ist, wie man darauf reagiert. Und maßgeblich für die Wirkung sind halt Inhaltsstoffe wie zum Beispiel THC, wie hoch die Menge da ist. Und das Bundesgesundheitsministerium führt als mögliche Nebenwirkungen von Cannabiskonsum zum Beispiel Angst- oder Panikgefühle, Orientierungslosigkeit, verminderte Reaktionsfähigkeit, Erinnerungslücken, depressive Verstimmung, Herzrasen, Übelkeit, Schwindel oder Halluzinationen auf. Und bei länger andauernden Konsum können laut dem Bundesgesundheitsministerium psychische Störungen wie Depressionen und Psychosen auftreten, insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen oder besonderer Empfindlichkeit für Erkrankungen. Und es besteht wohl auch ein gewisses Risiko für eine Abhängigkeit. Und besonders abgeraten wird dem Konsum bei Kindern und Jugendlichen.
Selbstverständlich.
Genau, weil das eben den Reifeprozess des Gehirns beeinträchtigen kann und vor allem auch eigentlich sogar auch bis zum Lebensalter von 25 Jahren man besonders anfällig ist eben für diese negativen psychischen und physischen Auswirkungen und auch soziale Auswirkungen, weil zum Beispiel auch die Leistungen in der Schule laut Studien darunter leiden können. Und genau. Ja, und THC halt eben die Hirnentwicklung stören kann. Also so viel nur einmal dazu.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich stehe ja in der Öffentlichkeit, wollte schon, also meine Arbeit hat auch mit einer Motivation begonnen. Ich wollte Cannabis ein vernünftiges Gesicht geben, wollte zeigen, dass es halt ein Teil unserer Gesellschaft ist. Mit diesen Risiken, die sind ganz wichtig. Also ich selber würde sagen, ich bin nicht ganz frei davon. Ich habe hochwahrscheinlich viel zu früh angefangen. Es gab wenig Aufklärung damals. Man muss auf jeden Fall auch unterscheiden, du hast ja so Sachen genannt wie Psychosen, Depressionen. Es gibt aber auch den Part, den medizinischen Part unter ärztlicher Beobachtung, wo Cannabis tatsächlich auch gegen Depressionen eingesetzt wird. Das ist aber ganz wichtig, das geht nur vernünftig unter ärztlicher Betreuung.
Ja.
Und es ist wichtig, mit diesen Sachen auch umzugehen. Also als Einzelner wie auch als Gesellschaft. Und ich glaube, dass die jetzt vollzogene Legalisierung auch dabei helfen kann, diese Sachen noch viel besser zu kommunizieren und bessere Präventionsarbeit zu leisten. Denn in den Jahren, wo Cannabis verboten war, muss man sich halt vorstellen, gerade in den gefährlichsten Phasen eines Lebens von jungen Menschen, also unter 18, unter 21-Jährigen, wenn die unterhalb der Prohibition Cannabis konsumiert haben, war das eine Straftat. Oft haben diese Kinder, wenn sie selbst vielleicht gespürt haben oder die Jugendlichen, dass irgendwas mit denen nicht stimmt, sich nicht getraut, sich Hilfe zu suchen, weder bei Eltern, Lehrern oder Ärzten. Und ich glaube, dass wir jetzt einen viel offeneren Dialog über dieses Thema führen können und dadurch halt auch der Jugendschutz wie auch der Gesundheitsschutz besser umgesetzt werden kann. Das war ja auch die Intention von Lauterbach, als er dieses Gesetz ins Leben gerufen hat, ne?
Ja, genau. Also ich finde das auch, also ein großer Unterschied ist ja auch, ob man das Gras dann vom Schwarzmarkt bezieht oder ob es halt aus eine gewisse Qualitätskontrolle halt auch gibt über den Anbau, zum Beispiel in diesen Anbauvereinigungen, die es genau. Dann geben soll. Die gibt's ja erst dann ab Juli. Das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig an dem Gesetz, dass quasi jetzt aktuell ist es ja schon legal, der Konsum und der Besitz auch, aber du kannst ja im Prinzip aktuell nur über den Schwarzmarkt beziehen, weil du darfst zu Hause schon anbauen, aber das geht ja nicht so schnell. Also
einige haben gerade zum 1.4. ihre Pflanzen geerntet. Ja, also eine Sache noch mal ganz kurz, weil ich auch meiner Verantwortung mir bewusst bin. Ich möchte was sagen. Also selbst ich habe auch negative Sachen von Cannabis gemerkt. Mhm. Und wichtig war in solchen Situationen halt Cannabis komplett zu reduzieren oder erstmal zu pausieren. Also ich möchte den Zuhörern dieses Podcast mitgeben, es gibt zwei Dinge, zwei von vielen Dingen, aber Cannabis niemals verwenden, wenn es einem schlecht geht, in der Hoffnung, was Negatives zu was Positiven oder wenigstens auf plus minus null zu bringen. Das funktioniert gar nicht, denn Cannabis ist ein Verstärker. Mhm. Und wenn es einem nicht gut geht und man Cannabis konsumiert, dann verdrängt man und flüchtet man vor dem Problem. Das habe ich alles in meinem Leben selber erlebt, deswegen kann ich darüber auch so gut sprechen und aufklären. Und deswegen niemals Cannabis benutzen, um was Negatives zu verschönern. Ganz, ja. Ganz wichtig. Und noch eine Sache, gerade, und deswegen konsumiere ich gerade tagsüber nicht, gerade wenn man in wichtigen Phasen im Leben ist, wo man voll da sein soll, sollte Cannabis am Ende des Tages was sein, um abzuschalten. Aber ich kann nicht empfehlen, von morgens bis abends Cannabis zu konsumieren. Das kann fatale Folgen haben, definitiv.
Ja, wie ist das eigentlich, also kannst du deine persönliche Geschichte damit nochmal ein bisschen erzählen, weil du bist ja jetzt auch hauptberuflich, ich sag mal Cannabis-YouTuber, wenn man das so nennen kann, wie hat sich das so entwickelt, also wann hast du angefangen mit Kiffen und wie hat sich das dazu entwickelt, dass du das jetzt quasi dein Hauptberuf geworden ist, zu erklären, also über diese Pflanze aufzuklären, über den Anbau und so weiter?
Wie viel Zeit haben wir? Ich mach mal long story short. Ich hab's vorhin schon gesagt, hochwahrscheinlich viel zu früh angefangen mit Cannabiskonsum. So mit 14, 15 ging es bei mir los. Vom großen Bruder irgendwo mal ein bisschen beim Freund ein bisschen Weed stibitzt oder irgendwie bekommen. Damals aber gleich gemerkt, dass Cannabis eher was für mich ist, anstatt irgendwie ein Wolters.
Nichts gegen Wolters an der Stelle.
Auf gar keinen Fall. Also ich, also wenn es ein geiles Pilz gibt, dann Braunschweiger Wolters, stehe ich voll, eisgekühlt, mega. Aber kein Mischkonsum, bitte.
Genau.
Es ist so, früh, ich kann es so sagen, ich war Waldorfschüler, bin ein bisschen früher an Weed rangekommen, habe aber gleich eine Sache gemerkt, ich bin ADHSler, mega hyperaktiv früher gewesen, heute geht das, heute bin ich schon auch ohne Cannabis relativ entspannt und habe sofort gemerkt, oh, so fühlen sich normale Menschen, es kehrte so eine gewisse Ruhe ein, weniger Reize und Trigger von außen, auf jeden Fall, das waren meine Anfänge, somit habe ich die Pflanze kennengelernt und schätzen gelernt, Jugendalter durchlebt, vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen zu viel gekifft, also deswegen an alle, ich kann das nur wirklich sagen, alle, die unter 18 sind, übertreibt es bitte nicht und dann auch bis 21, das stimmt wirklich, das ist nicht irgendwie so ein Karl Lauterbach-Studiengelaber.
Ja, 25 war sogar die Zahl.
Ja, genau, also, aber es ist ja so, das Gesetz ab 21 erlaubt es allen, den vollen Zugang zu Cannabis.
Ja.
Ey, hier sagt jemand, der mit seinem Namen Vince and Weed für diese Pflanze einsteht, bitte achtet darauf, das ist nicht Gelaber, das kann ich nur bestätigen. Auf jeden Fall war es dann so, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Abendschule gemacht, also alles auch mit Cannabis, ne? Hochwahrscheinlich bei mir auch ein bisschen, weil mit ADHS Cannabis mir schon geholfen hat, wie ich meinte, die Reize zu reduzieren und ein bisschen mich auf das Wesentliche zu fokussieren, wenn ich es nicht übertreibe oder übertrieben habe. Und dann kam der Moment im Studium, ich war immer gegen Anbau. Ich dachte immer, das sind Hardcore-Kriminelle. Und ich dachte, das ist eine lustige Geschichte. Ich dachte, in dem Moment, wo man so Grow-Equipment, also eine Lampe, eine Grow-Lampe bei sich in die Steckdose steckt, geht gleich beim Stromanbieter BS Energy eine Lampe auf. Der verbraucht viel mehr Strom und das melden wir jetzt der Polizei. Und naja, auf jeden Fall voll Paranoia. Aber in einer Klausurenphase habe ich in meinem Cannabis einen Seed gefunden. Das nennt man einen Backseed, weil das Weed in einem Bag ist und da ist ein Seed drin, also es ist ein Backseed.
Okay.
Und den habe ich einfach in so eine Yucca-Palme, in so einen Topf geworfen. Und das war der an meinem Schreibtisch, wo ich studiert und gelernt habe. Und drei Tage später, vier Tage später habe ich einen kleinen Sämling in diesem Topf gefunden. Und ab dem Moment mein ganzes Leben verändert. Ich habe diesen Sämling aus diesem Topf der Yucca-Palme ausgegraben und habe ihm versucht, die perfekten Bedingungen zu schaffen. Habe damals dann angefangen, mich in Internetforen über den Cannabisanbau zu befassen und zu lernen. Und würde sagen, mein Studium hat ein bisschen länger gedauert, wegen Cannabis, aber nicht wegen dem Cannabiskonsum, sondern weil ich ab dem Moment jeden Tag 2 bis 3 Stunden autodidaktisch mich mit dem Cannabisanbau beschäftigt habe. Und das ging 10 Jahre so, also auch nach dem Studium gearbeitet, in einem Growshop gearbeitet und immer eigentlich war mein Leben komplett umringt von Cannabis. Und habe nach dem Studium, wie gesagt, in einem Growshop gearbeitet und eigentlich wäre dann der Moment gewesen, also ich habe Wirtschaftswissenschaften, Marketing und Handel studiert und eigentlich wäre da der Moment gewesen, sich den normalen Job zu suchen. Bei mir wurde es dann ein bisschen anders. Ich war, schon damals war die Legalisierung nicht in der Ferne zu erkennen. Also es war eigentlich ein unglaublich hohes Risiko, aber ich habe gesagt, ich möchte im Cannabismarkt arbeiten und habe dann angefangen, ein bisschen Social Media Beratung bei ein paar Firmen zu machen und irgendwann Ende 2017 kam ja das neue Cannabisgesetz, medizinische Cannabisgesetz und ich bin Cannabispatient geworden, habe dadurch auch Cannabis ganz neu kennengelernt, also habe es unter dem medizinischen Aspekt erst angefangen zu betrachten und habe damals die Gelegenheit meines Lebens bekommen, die dazu führt, dass ich heute diesen Job ausführen kann. Eine Firma ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Gesicht für Cannabis zeigen möchte und YouTube-Videos machen will, als Angestellter in der Firma einen Kanal mit aufzubauen. Und ich habe gesagt, alles klar, ich baue meine Zelte ab. Ich habe Cannabis als Medizin aus der Apotheke. Ich bin also versorgt, was für mich sehr wichtig war mit meinem ADHS. Und ich habe einen der größten Opfer gebracht und habe jetzt seit 2017 meine Zelte abgebaut, nicht mehr angebaut und habe angefangen, Cannabis YouTube zu machen und über diese Pflanze aufzuklären und versucht, Cannabis ein neues Gesicht zu geben.
Mhm. Ja, das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich finde auch, also wer sich dafür mehr interessiert, du hast ja auch mal ein Video gemacht, wo du quasi nach der Verjährung dieses Anbaus das so ein bisschen erklärt hast, wie das damals war, fand ich sehr spannend auf jeden Fall.
Das, ja, also wen das Thema interessiert, guckt gerne auf YouTube unter Vince and Weed. Da kläre ich halt allgemein über die Pflanze auf. Jetzt geht's auch mehr in Richtung Eigenanbau natürlich. Ja, und jetzt, ich bin auch wirklich dankbar. Ich weiß, dass ich einen sehr speziellen Job habe. Der ist nicht einfach. Viele Leute sehen immer nur die schönen Seiten. Aber ich mache ihn sehr gerne. Es ist sehr erfüllend, jeden Tag aufzustehen und sich mit was beschäftigen zu dürfen, was einen sowieso motiviert. Im Endeffekt habe ich das Glück, ich tue heute beruflich was, was ich hochwahrscheinlich sogar ohne Geld tun würde. Mhm. Und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Was sind die Einnahmequellen dann bei YouTube?
YouTube oder gar insgesamt? Nicht. YouTube bezahlt gar nichts. Es ist so, dass mein Content einfach nicht monetarisierungsfähig ist. Ich finanziere mich über Sponsorings, bin für viele Firmen Markenbotschafter, ganz klassisches Influencer-Dasein. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber jetzt kommt's. Also ich sage immer, ich bin Educator und Content Creator. Immer dann, wenn mir aber die Leute schreiben, hey Vince, durch dich habe ich mit dem Vaporisieren angefangen und ich verbrenne nicht mehr, also eine gesündere Konsumform, oder ich habe einen neuen Umgang mit Cannabis gelernt, dann sage ich immer, schreibe ich den Leuten immer zurück, ey Diggi, jetzt freue ich mich, dass ich Influencer bin, weil ich was Positives influence. Ne? Also ich achte wirklich auch die ganze Zeit drauf, dass wir mit Cannabis alle als Gesellschaft und als Cannabiskonsumenten vernünftig halt auch einen Umgang lernen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig jetzt, also gerade jetzt, es legal geworden ist. Apropos auch Anbau, hattest du ja schon erwähnt. Kannst du das vielleicht mal so ganz grob umreißen für die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, weil man darf ja jetzt auch legal anbauen. Erstmal vielleicht bei dem Indoor-Anbau, wie funktioniert das so grob gesagt? Also was braucht man für Equipment und wie lange dauert das, bis so eine Pflanze dann erntereif ist und was muss man da alles so beachten?
Also Cannabis ist ein Unkraut. Eigentlich macht das alles von alleine, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen. Das Ding ist halt, dass wir haben zwei Möglichkeiten, draußen und drinnen. Und du hast jetzt nach dem Indoor-Anbau gefragt. In einem Indoor-Anbau ist es so, dass man mit Hilfe einer Growbox, das sind so Zelte, in die man eine Lampe hängt, in die man Umluft hängt, in die man einen Filter hängt. Auch jetzt nach der Legalisierung ist dieser Filter relevant, weil Cannabis beim Kultivieren so stark stinkt, dass selbst ich als absoluter Cannabis-Enthusiast sage, ey Digga, das ist mir zu viel. Ne? Das heißt, man schafft mit einem Zelt Luft, Filter, Umluft, Töpfen, Dünger und Wasser eine Umgebung, die man besser unter Kontrolle hat, als wenn man einfach nur eine Lampe in die Ecke hängt und eine Pflanze drunter stellt. Wichtig ist das Zelt auch noch, weil Cannabis ist eine photoperiodische Pflanze. Das bedeutet, dass die Pflanze bei Verringerung der Lichtstunden das Signal kriegt, hormonell sich umzustellen und in die Blüte überzugehen. Und dafür braucht man halt ein Zelt, weil selbst wenn man an einem Tag im Wohnzimmer eine Pflanze hinstellt und ein bisschen länger wach ist, würde dieses Licht sie stören und sie würde nicht in die Blüte übergehen. Was muss man erwarten, wenn man selber Cannabis zu Hause indoor anbaut? Es ist ein wundervolles Hobby. Diese Pflanze ist eine der schnellst wachsendsten Pflanzen, die ich kenne.
Man sagt ja nicht umsonst growing like weed auf Englisch, ne?
Genau, und das gibt einem super viel Feedback. Also ich würde sogar kurz einwerfen, dass der Akt des Anbaus was Therapeutisches haben kann. Mir hat das jetzt 6 Jahre gefehlt, ich kriege absolute Gänsehaut, weil jetzt habe ich wieder angefangen vor 2 Tagen. Jeden Tag nach einem gestressten Tag in den Garten zu gehen und wenn es nur 15 Minuten ist, in den Garten reinzugucken und ein bisschen die Gießkanne in die Töpfe zu halten, bringt einen komplett runter. Da ist noch nicht mal der Konsum nötig. Man muss sich bewusst sein, man braucht so alle 2-3 Tage, muss man schon so 20 Minuten Zeit in so einen Garten investieren. Also es ist kein Hobby, was komplett ohne Arbeitsaufwand funktioniert. Ein Durchgang dauert in der Regel, sagen wir mal, 4 Monate, 100 Tage, from seed to weed in 100 Tagen. Ist auch gerade ein Kurs, den ich anbiete mit einem Partner zusammen. Es ist so, man kann das auch ohne einen Kurs. Das ist keine Magie. Das ist ganz wichtig. Und man lernt super viel über die Pflanze. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde sagen, jeder kann, der einen halbwegs grünen Daumen hat, super schnell unglaublich gutes Cannabis anbauen. Vielleicht sogar hochwahrscheinlich das beste Cannabis, was er bis dato je geraucht hat, weil der Schwarzmarkt manchmal echt nur noch Grütze produziert hat. Für die letzten 20% wird es ein Leben lang dauern. Ich kultiviere jetzt so knapp fast 14, 15 Jahre und ich würde mich immer noch als Schüler bezeichnen. Student for life. Ich lerne jeden Tag über diese Pflanze hinzu. Es ist ein wundervolles Hobby, vielleicht nochmal ein, zwei Sachen. Man kann so mit 300, 350 Euro anfangen für eine oder zwei kleine Pflanzen. Man hat im Monat ungefähr zwischen 10 und 30 Euro mehr Stromkosten. Man erntet ungefähr 1 Gramm pro eingesetztes Watt Lichtleistung. Jetzt werden wir schon ein bisschen technisch. Somit kann man auch im Vorfeld sagen, was für ein Typ von Konsument bin ich? Bin ich ein Casual Smoker? Bin ich ein Weekend Smoker? Und daran kann man so ein bisschen abschätzen, wie viel Gramm man verbraucht. Und entsprechend dieser Analyse kann man sich auch den Garten bauen. Also eine kleine Box fängt an bei 40 mal 40, 60 mal 60 Zentimeter.
Reicht das für diese 3 Pflanzen, die ja jetzt maximal erlaubt sind?
Ja, oder? Also für die 3 Pflanzen, die maximal erlaubt sind, würde ich empfehlen, bei meinem Kunden, also erstmal, wenn jemand im Monat vielleicht 1 bis 10 Gramm konsumiert, dann kann er auch einfach mit einer 60x60 Box, die sich auch in die Wohnung schön integrieren lässt, ohne rauszustechen, ist jetzt ja erlaubt, aber so eine Growbox kann auch die Ästhetik einer Wohnung kaputt machen. Ne, muss man einfach sich bewusst sein, vielleicht hat man einen Hobbyraum oder Arbeitsraum, wo man das hinstellt. Damit kann man schon mit so einem 60x60 Zelt theoretisch, wenn man nur selten konsumiert, erstmal für ein halbes Jahr seinen Vorrat growen. Wenn man 3 Pflanzen anbauen will, dann empfehle ich ein Zelt so 60x60 für 3 kleine Pflanzen. Für meinen Konsum wäre das 60x120. Das ist ein rechteckiges Format. Das passt sich auch ganz gut den Schränken, die man so in der Wohnung in der Regel hat, an. Die sind meistens so 60, 55 tief. Das heißt, man kann so eine Growbox neben seinen Schrank stellen, weil eins müssen die Leute wissen, als das noch illegal war, war das so, dass wenn man gegrowt hat und das Risiko erwischt zu werden eh schon eingegangen ist, man meistens ein bisschen mehr angebaut hat, weil man natürlich irgendwie was abgegeben hat, um dieses Hobby quer zu finanzieren. Nicht machen, Leute, ist jetzt legal, nutzt das Gesetz, aber überschreitet die Regeln bitte nicht.
Ja, Abgabe ist ja auch unter Freunden ist ja nach wie vor nicht erlaubt.
Ja, das Gesetz ist der Anfang. Wir werden in den nächsten Jahren weiter an diesem Gesetz arbeiten müssen. Es ist, wir dürfen nicht mal Joints teilen. So, also ich dürfte nicht mit dir zusammen einen Joint rauchen. So,
okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht.
Ja, das Gesetz hat einige sehr komische Auswüchse angenommen. Man merkt, dass das Gesetz auch von Leuten geschrieben wurde, die vielleicht nicht so viel Ahnung über Cannabis und ganz besonders nicht über die Kultur haben. Aber ich bin erstmal dankbar, dass wir es haben. Und ja.
Genau. Dann der Außenbereich ist ja vielleicht auch, wenn man jetzt einen Garten hat, ist wahrscheinlich erheblich einfacher. Was braucht man da so für Equipment? Wie funktioniert das dann?
Das ist eine super einfache Möglichkeit, überhaupt das erste Mal mit Cannabis in Kontakt zu kommen. Ganz wichtig, das Gesetz schreibt vor, es muss im befriedeten Besitztum sein. Es muss, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar ein bisschen Sichtschutz gegeben sein. Und wichtig, es muss vor Zugriff Dritter geschützt werden. Was bedeutet vor Zugriff Dritter? Laut Auslegung des Gesetzes würde das schon bedeuten, dass ich um meine Pflanzen einen kleinen Zaun habe oder ein Gewächshaus, was ich zuschließe. Weil, jetzt sind wir legal, wenn jemand in meinen Garten einbricht und über diesen Zaun steigt, dann macht er sich einer Straftat halt schuldig. Er verschafft sich dann Zugang zu deinem Cannabis und klaut es. Und dann, ja, aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich spreche jetzt mal was an, was vielleicht viele gar nicht so wahrhaben wollen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wer sein Cannabis im Garten nicht vor Zugriff Dritter schützt, wir werden in diesem Sommer wahrscheinlich viele Artikel auch in der Zeitung vielleicht lesen, Cannabis aus Garten geklaut. Also sowas wird passieren. Also deswegen ist dieses Gesetz auch nicht ganz dumm mit vor Zugriff Dritter. Das wird, wie sich das ausgestaltet, werden wir noch sehen. Was am besten ist, um die ersten Erfahrungen Outdoor zu sammeln, ist tatsächlich, dass man einen Garten hat, wo man sagen kann, da kommt keiner einfach so rein. Das muss dann schon wirklich eine Intention, also eine kriminelle Energie sein.
Ganz kurz, reicht es für diesen Schutz vor Zugriff Dritter, reicht es da auch schon, wenn ich quasi einen Zaun um mein Grundstück habe und das quasi den Zaun, also den ja. Zaun zumachen kann, quasi mit einer Tür, das wäre dann auch schon.
Genau. Würde ja bedeuten, ja. Jemand muss mutwillig über deinen Zaun rübersteigen, selbst auch wenn der jetzt keine 2 Meter hoch ist. Es gibt da keine Regeln, jetzt 2 Meter Zaun, Kamera, Selbstschussanlage, nein. Und es ist halt so, dass der beste Ort ist tatsächlich ein Balkon. Südbalkon ist natürlich das Beste, was passieren kann. Und was braucht man, um deine Frage zu beantworten? Nicht viel. Ein Topf, Erde, ein bisschen Dünger, einen guten sonnigen Platz, weil Cannabis liebt einfach Sonne. Und dann geht's schon los. Also da ist die Eintrittsbarriere am niedrigsten. Was muss man dann tun? Und was werden die Leute tun? Nach der Arbeit, gerade an heißen Tagen, hochwahrscheinlich der erste Gang, wenn man die Wohnung aufgemacht hat, auf den Balkon gucken, Topf anheben und gucken, ob er leicht geworden ist und gießen. Im Endeffekt gießen, jeden zweiten Tag, dritten Tag gießen und am Ende eine Ernte einfahren. Die ist jetzt vielleicht abhängig davon, wie viel Zeit und Liebe man noch in die Pflanze steckt und sie betüdelt, wird es jetzt vielleicht nicht das Top-Top-Top-Shelf sein. Top-Shelf heißt das beste Cannabis, was man so ernten kann. Aber es wird wundervolles Weed sein. Es wird organisch, mit Sonne gegrowtes, guter CO2-Abdruck, selbstgezogenes Cannabis schmeckt sowieso immer am besten, weil du es halt selber ja betreut hast. Und das ist ein unglaublich schöner Kreislauf, wenn du selber in der Lage bist, ein Genussmittel, was natürlich nur für Erwachsene ist, aber wenn du ein Genussmittel selber herstellen kannst, das ist sehr erfüllend. Ne? Also Outdoor-Anbau ist definitiv der kostengünstigste Weg, das erste Mal Cannabis anzubauen.
Mhm. Aber das heißt, die Qualität bei einem Indoor-Grow ist dann tendenziell besser, dann, oder?
Ja, also es ist schon nicht ohne Grund, dass Cannabis sehr viel auch Indoor angebaut wird. Ich habe ja vorhin erzählt, da hat man die Parameter viel mehr unter Kontrolle. Da gibt es keine schattigen Tage, da gibt es nicht mal irgendwie zu viel Hitze. Da sind die Parameter so, dass die Pflanze einfach optimal ins Ziel kommt. Aber eine kleine Geschichte dazu. Einer meiner besten Freunde in Berlin hat jedes Jahr von mir halt 1-2 Samen bekommen. Es gibt, ganz kurze Info für die Zuhörer, es gibt reguläres Saatgut. Das ist Saatgut, was Männchen und Weibchen hervorbringen kann. Es gibt feminisiertes Saatgut. Das ist Saatgut, was nur Weibchen hervorbringen kann. Und Cannabis ist ja so, dass wir die weiblichen Pflanzen konsumieren, denn die Blütenstände, also die Knospen, die entstehen nur, weil die Pflanze nicht bestäubt wurde. Ganz wichtig, Cannabis sensimilla, auf Spanisch sin semilla, übersetzt auf Deutsch ohne Samen. Jetzt wissen die Leute, warum man auch oft in den Songs sensimilla hört.
Ganzen Reggae-Tracks.
Genau, so. Das heißt, eine männliche Pflanze kannst du gar nicht rauchen. Und wenn du eine männliche Pflanze im Garten behältst, oder dein Nachbar auf dem Nachbarbalkon, wenn du auch Auto anbaust, eine männliche Pflanze stehen hat und die nicht killt, dann wird die alle Pflanzen im Umfeld bestäuben und dann hast du Samen im Weed. So, also feminisiertes Saatgut, um das abzuschließen, bringt nur weibliche Pflanzen hervor. Also das ist das, was ich empfehle. Und dann gibt's noch automatisches Saatgut. Das ist für Leute, die auf dem Balkon anbauen und im Garten auch sehr interessant. Denn ich habe vorhin gesagt, Cannabis ist eine photoperiodische Pflanze. Sie geht erst in die Blüte über, wenn die Lichtstunden so unter 14, 12 Stunden draußen sinken. Also September, Oktober, August so. Da nehmen ja die Sonnenstunden ab und irgendwann gehen die Pflanzen in die Blüte über. Mhm. Automatische Sorten hingegen, die haben ein, bei denen ist es so, die kommen eher aus dem sibirischen Bereich, wo die Sommer sehr kurz sind. Und würde dort eine Pflanze erst nur photoperiodisch, also lichtabhängig blühen, würde sie nicht fertig werden. Und diese Eigenschaft von dem Cannabis, was mehr aus dem sibirischen Raum kommt, hat man sich beim Züchten zunutze gemacht, um Sorten zu kreieren, die auch unabhängig der Lichtstunden anfangen zu blühen. Das heißt, da kann man jetzt Ende Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind und man einen Balkon mit schönem Licht hat, kann man automatische Sorten in die Erde werfen und schon ja 80, 90 Tage später eine Ernte einfahren, unabhängig wie das Wetter draußen ist.
Was passiert dann nach dem Anbau? Also man muss das ja noch trocknen, hab ich gehört.
Ja, es ist so, der Prozess des Anbaus ist was Wundervolles und auch eine Geduldsprobe. Eine Sache, was Cannabis mir als ADHSler beigebracht hat, hätte man mir, bevor ich Cannabis angebaut habe, gesagt, Vincent, mach dies und warte mal 4 Monate. Ich hätte gesagt, nö, gar keinen Bock, wenn das nicht in 3 Wochen fertig ist. Cannabis hat mir beigebracht, über Monate Geduld aufzubringen. Gibt einem auf diesem Weg auch viel Feedback. Und dann kommt der Moment der Ernte. Und das kennt, glaube ich, jeder, der Cannabis angebaut hat. Dann will man naschen. Und dann gibt's dann, gerade als es noch verboten war, musste man schnell wieder was zu rauchen bekommen und dann hat man es auf die Heizung gelegt oder in die Mikrowelle und dann schmeckt es einfach nach Heu. Cannabis braucht nach der Ernte auch noch eine Zeit der Nachreifung, um gewisse Stoffe abzubauen. Das nennt man Nachtrocknung, Fermentation, wo Cannabis erst seinen kompletten Geschmack entfaltet. Chlorophyll, die grüne Farbe in der Pflanze, ist sehr bitter. Also deswegen, wenn wir Salate essen, die sehr dunkelgrün sind, das ist bitter, sind Bitterstoffe im Endeffekt. Also das heißt, nach dem Ernten muss man in der Regel noch so 3-4 Wochen, sollte man mindestens es trocknen, um auch am Ende ein tolles Endprodukt zu haben. Wenn ihr wissen wollt, wie das im Detail geht, guckt euch meinen YouTube-Kanal an.
Muss man, so. Muss man an der Stelle auch mal sagen, ja, ich finde es auf jeden Fall super beeindruckend, wie tief du in der Thematik drin bist und wie viel, also du auch mit den ja, Mechaniken, die dahinter stecken, auch in der Pflanze und so weiter, dich auskennst. Und so, das ist schon.
Ach, jetzt kriege ich Gänsehaut. Pass auf. Ich habe vorhin gesagt, Cannabis hat mein Leben stark beeinflusst, ab dem Moment, wo ich im Studium es angefangen habe anzubauen. Und da werde ich gerade auch ein bisschen emotional, weil ich bin dieser Pflanze sehr viel, also ich habe dieser Pflanze sehr viel zu danken. Und ich habe durch diese Pflanze mich mit Biologie beschäftigt, wie es die Schule nie geschafft hat. Mendelsches Gesetz, Vererbungslehre, Kreuzen, Physik. Ich krieg wirklich Gänsehaut. Guck mal, von oben bis unten, weil ich weiß, was elektromagnetische Strahlung ist, was UV-Strahlung ist, also was Licht ist. Da kommen mir fast Tränen, weil ich wirklich durch diese Pflanze diese Welt auf eine ganz einzigartige Art und Weise neu kennengelernt habe. Ich habe mich mit Physik, Chemie, Elektrik, Biologie, weiß der Geier, mit was für Themen ich mich beschäftigen musste, um diese Pflanze in einer Perfektion anzubauen. Das ist halt meine Leidenschaft, ne? Vincent Weed. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön, Mary Jane, wie viele Themenbereiche des Lebens ich lernen durfte. Geduld, 4 Monate Geduld. Das sind alles Dinge, die ich durch die Kultivierung von Cannabis gelernt habe.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, also ja, ich find's spannend, dass, weil man kann ja sowas auch dann wirklich nutzen, um zu lernen. Das ist
ja, also wirklich, wer sich mit Cannabis beschäftigt und tiefer eintaucht in diese Welt des Anbaus, wird zwangsläufig genau dieselben Themen sich erarbeiten müssen wie ich. Die Frage ist, wie tief will man gehen? Aber ihr werdet euch mit Licht beschäftigen. Was sind Photonen? Photosynthese. In der Schule nie verstanden. So, aber ich wollte wissen, und das ist tatsächlich mein Motivator, ich will alles wissen, was diese Pflanze betrifft und warum sie es macht. Ich möchte nicht gesagt kriegen, mach dritte Blütewoche dieses bisschen Dünger rein. Ich will verstehen, wie Düngerstoffe in die Wurzel aufgenommen werden und was sie dann oben in den Blättern machen und warum Licht dann dazu führt. Man muss verstehen, Licht ist die Nahrung der Pflanze in Verbindung mit dem Dünger und dem Kohlenstoff, also dem CO2 bei uns in der Atmosphäre. Mindblowing. Man kann richtig in diese Sache, das ist ein Rabbit Hole. Das gebe ich gerne zu. Aber für die Zuhörer, ihr müsst euch damit nicht beschäftigen. Ihr könnt auch so Cannabis anbauen. Und müsst nicht ganz so eine Nerds werden wie ich.
Ja, was mich interessiert, ich habe es gestern leider verpasst, du hattest gepostet, welche 3 Seeds oder welche 3 Sorten du jetzt bei dir zu Hause anbaust. Und ich meine, du hast dich wahrscheinlich sehr viel auseinandergesetzt, welche Eigenschaft hat und so. Für welche hast du dich jetzt entschieden und warum?
Also es gibt 3 Pflanzen darf ich haben.
Genau.
Ich habe nach 6 Jahren Pause eine sehr schwere Entscheidung treffen müssen. Ich gebe es zu, ich habe über die Jahre immer Samen gesammelt. Ich habe wirklich eine Kiste voll mit Seeds. Da sind richtige Schätze drin. Ich habe mich für 3 Sorten entschieden. Einmal für Banana Joe von Grandma's Genetics, für Skywalker OG von Aficionado Seeds und für Baccio Rainbow von OG Nut. Die Sorten sind von Menschen gekreuzt und, also man sagt gebreedet, also gezüchtet worden. Diese Menschen hinter diesen Samen schätze ich sehr. Das sind auch absolute Cannabis-Enthusiasten und die haben jahrelange Arbeit in das Züchten ihrer Genetiken gesteckt. Und ich habe die Entscheidung nicht getroffen, welchen Geschmack will ich oder welche Potenz will ich, sondern ich habe gesagt, Wenn ich nach 6 Jahren endlich wieder Seeds anbauen darf, dann möchte ich in meinem Garten arbeiten, von Menschen haben, die mich inspirieren, die mich motivieren und mit denen ich mich relate, also mit denen ich mich verbunden fühle. Und deswegen habe ich anhand der Züchter meine Sorten ausgesucht. Und die sind gerade dabei zu keimen.
So für den Otto Normal, ich sag mal Gelegenheitskonsumenten, was würdest du da empfehlen für eine, also weil es gibt da ja auch dann Anteile, wie viel, also es gibt ja Sativa und Indica-Sorten oder also wie hoch der THC-Gehalt ist und
so. Oh, jetzt sprichst du was an, also ich werde zwei Sachen, ich werde jetzt einmal kurz erklären, wie ein normaler Bürger sich eine Sorte aussuchen kann und dann werde ich nochmal kurz auf Sativa und Indica eingehen, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist.
Okay.
Also, es gibt ganz viele Samenbanken. Es gibt mittlerweile 33.000 Sorten Cannabis. Genau, so habe ich auch geguckt, als ich das recherchiert habe. Wie kann man als Otto-Normalverbraucher sich überhaupt in diesem Wulst zurechtfinden und eine Entscheidung treffen? Macht es wie folgt. Sagt euch erstmal, wie viel THC ihr haben. Nee, allerwichtigste, Geschmack. Welche Geschmacksrichtung wollt ihr haben? Weil Cannabis hat eine wundervolle Eigenschaft. Cannabis ist die Pflanze, die am meisten Düfte aus der Natur imitieren kann. Wenn ihr was nach Blaubeere haben wollt oder was nach Mango oder so, es gibt sogar Gerüche, die mehr nach Tankstelle, gibt es Leute, die, ja, ich als Kind habe immer Tankstellengeruch geliebt, Gassy Strains nennt man die. Also geht erstmal nach Aroma, danach geht ihr nach Potenz und danach geht ihr nach Blütezeit und ihr scheißt erstmal auf welcher Breeder, welche Samenbank. Sammelt erstmal eure Erfahrungen, kommt erstmal in diese Welt ein bisschen rein und später ist es so, für die Cannabis-Enthusiasten, dann kann man anfangen zu sagen, okay, welcher Züchter steckt denn hinter diesen Genetiken? Welche Philosophie vertritt der Züchter von den Samen? Und das ist schon ein bisschen nerdy, aber für mich ist es halt so, ich suche immer so nach Geschmack aus, aber für mich ist es auch wichtig, wer hat diese Samen denn gezüchtet? Und deswegen ist dieses Mal bei mir die Entscheidung gefallen, weil ich habe schon so viele tolle Aromen in meinem Leben kultiviert, dass ich gesagt habe, dieses Mal fange ich an, welche Menschen faszinieren mich und dessen Arbeit möchte ich bei mir im Garten haben. Wenn ich einen guten Tipp geben darf, es gibt eine Seite, das ist eine Non-Profit-Seite, die nennt sich seedfinder.de, die dokumentiert alle Samensorten, die es gibt, dort kann man sich schlau lesen. Es gibt auch noch eine Seite, die nennt sich Grow Diaries. Dort kann man gucken, wie die Leute also ihre Samen anbauen. Die haben da Grow Reports, also man kann wirklich verfolgen von Tag 1 bis zur Ernte, wie diese Pflanze gewachsen ist. Und die Leute schreiben dann in den Kommentaren auch drunter, super leckerer Geschmack nach Mango mit ein bisschen Minze. Und so kann man halt seine Sorten finden. Letzte Sache, Sativa Indica. Wir werden, glaube ich, für immer diese Wörter verwenden. Sativa steht für belebende, also ein bisschen geistig anregende Strains und Indica steht eher so für Couchlock, also so ein bisschen breit im Sofa chillen. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege mittlerweile, also bis heute dafür, dass es einen Unterschied gibt. Das ist noch so eine Sache, das nennt sich Bro Science. In einem Markt, der illegal war und der nicht wissenschaftlich fundiert war, haben sich so eine Sachen halt etabliert. Bitte, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, es gibt keinen Unterschied zwischen Cannabispflanzen in Sativa Indica, aber die Kombination aus THC und CBD, die Wirkstoffe, die psychoaktiv sind, in Verbindung mit den Aromen zusammen ergeben eine Wirkung, ein Wirkungsspektrum. Das nennt man Entourage-Effekt. Also wenn ihr wirklich unterschiedliche Wirkungen bei Cannabis sucht, fangt euch an, darüber schlau zu machen, welche Aromen, Zitrone zum Beispiel, belebend, appetitanregend. Also eine Sorte mit Zitronenaromen ist eher ein bisschen aufhellend, wohingegen eine Sorte, und das sind meine Lieblingssorten, mit Linanol, also mit dem Duftstoff aus Lavendel, manche kennen's, Oma gibt einem ein Lavendelkissen, gerade bei kleinen Kindern packt man mit ins Bett, das ist schlaffördernd, ist es faktisch. Das heißt, eine Sorte, die nach Linanol, also nach Lavendel riecht, in Kombination mit THC führt mit diesem Stoff zu einer eher beruhigenden Wirkung. Und so kann man die Wirkung von Cannabis besser einschätzen.
Ja, das wusste ich alles zum Beispiel auch noch überhaupt nicht. Ich hatte eher so diese Schwarzmarktmythen eher aufgeschnappt bisher so.
Ja, dazu muss ich was sagen. Ich habe gerade jetzt wieder, ich mache auch Consulting, ne, also nicht nur YouTube. Da wollte eine Firma von mir, dass ich unterschiedliche Sorten zusammenstelle für den Cannabis Social Club. Und da, du liest bei jeder Seedbank, bei jedem Samen 70% Sativa, 30% Indica. Keiner, nicht ein Mensch kann dir sagen, warum das da hingeschrieben ist. Das ist alles so ein bisschen Marketing oder Bro Science, nicht wissenschaftlich belegt. Bitte lasst euch davon nicht in die Irre führen.
Okay, ja, das ist wichtig. Ab Juli darf man dann ja auch in den Cannabis-Club beitreten oder die dürfen ihre Arbeit auch aufnehmen. Du hast selber, als wir uns da am Ostermontag getroffen hatten, schon so ein bisschen angedeutet, du hättest Interesse, selber so einen Club zu betreiben. Wie, also warum und was ist, also beziehungsweise, oder erstmal vielleicht, wie schätzt du das ein? Wie wird sich diese Sache mit den Cannabis-Clubs entwickeln, wenn die erstmal an den Start gehen? Und was wäre so deine eigene Intention, wenn du sowas machst?
Also diese Clubs sind ein wichtiger Pfeiler des Gesetzes, denn es gibt keine Cannabis-Fachgeschäfte. Das bedeutet, Leute haben nur die Möglichkeit, sich entweder selber mit Cannabis zu versorgen, indem sie es anbauen, oder in einem Club Mitglied zu werden. Der Gesetzgeber hat das jetzt in diese Vereinsschiene reingedrückt, weil Vereine Non-Profit sind. Also die Absicht ist ja, dass da keine Gewinne erwirtschaftet werden, keine Gelder aus den Vereinen rausgezogen werden. Ich glaube, da werden auch viele Unternehmer kommen und Wege suchen, wie sie trotzdem Geld aus diesen Clubs rausholen können. Das ist eine nicht so schöne Seite und nicht vom Gesetzgeber gewollt, wird aber Teil des Ganzen sein. An sich ist es so, und das dürfen die Leute nicht unterschätzen, so ein Verein zu betreiben ist das eine. Die Verantwortung zu übernehmen, um für maximal 500 Mitglieder auch wirklich jeden Monat gutes Cannabis, sauberes Cannabis bereitzustellen, das ist ein Fulltime-Job. Deswegen bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, dass die Leute, die diese Clubs betreiben, haben das gute Recht, also ihre Gehälter, ne, also ein gutes Gehalt zu verdienen. Also das sind Leute, die übernehmen die Verantwortung für Leute und gleichzeitig auch für den Willen unserer Regierung, Menschen über dieses System mit Cannabis zu versorgen. Und das wird nicht ehrenamtlich laufen. Das wirst du nicht neben deinem Beruf machen. Das ist hauptberuflich, so einen Club zu organisieren, strukturieren und anzubauen. Anbau, es ist ein gravierender Unterschied, ein kleines Zelt zu haben und eine Pflanze. Und wenn da was nicht perfekt läuft, ja okay, dann hast du halt Schuld. Aber wenn du Mitgliedsbeiträge nimmst und Leuten das Versprechen gibst, sie jeden Monat mit einer gewissen Menge, die sie anmelden, an Cannabis zu versorgen, da trägst du Verantwortung. Also ich habe einen heiden Respekt vor diesen Leuten. Viele Leute werden diese Clubs auch betreiben, um genau das zu tun, Geld zu verdienen. Ich werde jetzt nicht mit Cannabis YouTube aufhören und Education, das ist mein Hauptberuf. Das heißt, ich muss das nebenberuflich machen. Und deswegen, mein Ziel ist es, hochwahrscheinlich eher einen Club zu gründen hier in Braunschweig. Ich habe auch schon so einen Namen im Kopf, Selected. Warum? Weil ich möchte diesen Club nutzen, um mit den Mitgliedern, die hochwahrscheinlich in meinem Club alles sehr krasse Weed-Nerds sein werden, wir dadurch die Möglichkeit bekommen, an mehr Pflanzen als nur drei zu arbeiten und wir dadurch in die Lage versetzt werden, jetzt wird's wieder sehr nerdy, bessere Phenohunts, also bessere Selektionen aus vielen Seeds zu betreiben, weil man muss verstehen, es gibt immer so diese Unicorns, diese Einhörner, und ich möchte gerne nicht nur drei Pflanzen zum Keimen bringen, sondern vielleicht von einer Sorte 50 Samen, mich nicht dabei strafbar machen und dann mit dem Club zusammen von diesen 50 Pflanzen die zwei, drei leckersten rauszusuchen, zu selektieren, also selected, und dann gemeinsam diese selektierten Pflanzen immer wieder anzubauen und uns immer wieder mit diesem unglaublich gut selektierten Weed zu versorgen. Und
ein bisschen Gourmet-Cannabis quasi.
Absolutes Gourmet-Cannabis. Also du merkst ja, ich liebe diese Pflanze über alles. Und bei mir ist dann nicht so dieser wirtschaftliche oder monetäre Aspekt dahinter, weil eins weiß ich auch, ich könnte gar nicht es leisten, dieses Versprechen zu geben, 500 Leute jeden Monat mit Weed zu versorgen. Das würde bedeuten, ich würde meinen Hauptberuf, nämlich Cannabis Education auf YouTube, halt aufhören müssen.
Genau, ganz kurz noch für die Leute, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, wie das genau abläuft. Man kann, glaube ich, einmalig 25 Gramm dann bekommen von den Vereinen und insgesamt 50 Gramm pro Monat.
Genau, also die Vereinsstruktur ist wie folgt aufgebaut. Ein Verein darf maximal 500 Mitglieder haben. Der Gedanke dabei ist, dass das nicht interessant wird für Unternehmer, weil es nicht skalierbar ist. Also man müsste sich vorstellen, wenn man im Verein unendlich Mitglieder, dann kann man unendlich viel Geld verdienen.
Ja, Unternehmen also, wollen ja immer wachsen.
Ne? Genau, das ist, und somit hat der Gesetzgeber so ein bisschen eine Schranke eingebaut, dass das nicht zu sehr wirtschaftlich wird. Dann ist es so, dass der Verein nicht limitiert ist, in wie viel Pflanzen er anbaut. Er muss halt zwei Dinge beachten. Er muss seine Mitglieder mit Cannabis versorgen und darf keine Überproduktion erzeugen. Das heißt, alles, was er über den Bedarf seiner Mitglieder produziert, muss vernichtet werden. Und jetzt ist es so, dass das Gesetz ja sagt, man darf ab jetzt mit 25 Gramm in der Tasche legal sich im öffentlichen Raum bewegen. Und du darfst maximal 50 Gramm monatlich von deinem Club beziehen. Und das heißt im Endeffekt für Leute, die gar keinen Bock auf so Vereinsleben haben, sondern sich wirklich nur über den Club halt versorgen wollen, die gehen dann halt, ja, ein Casual Smoker, sage ich mal, der vielleicht irgendwie im Monat zwischen 5 und 10 Gramm nur verbraucht, der geht dann immer mal wieder hin, wenn er es braucht und holt sich seine 2-3 Gramm fürs Wochenende. Und Leute, die ein bisschen heavier, also die Heavy User sind, was vollkommen legitim ist, wenn sie ihr Leben unter Kontrolle haben, die gehen dann halt hin, holen sich 25 Gramm, gehen mit diesen 25 Gramm legal nach Hause, und wenn sie die aufgebraucht haben oder am nächsten Tag, können sie auch gleich wieder hingehen, weil sie jetzt zu Hause 50 Gramm besitzen dürfen. Und so wird sich das einpendeln, ne? Also mal viele werden ab und zu hingehen, manche werden ziemlich strukturiert hingehen, um sich ihr Cannabis abzuholen. Und ja, wir treten da in eine neue Zeit ein. Wie es genau am Ende abläuft, das werden wir jetzt gemeinsam erleben.
Ja, lass uns mal zum Abschluss des Podcasts noch so ein bisschen in so ein paar seichtere Themen reingehen. Was war so, ist so deine witzigste Story, die du so erlebt hast, als du so ein bisschen high warst, sagen wir mal so?
Boah.
Man erlebt ja einiges, also ohne das jetzt verherrlichen zu wollen, ja. Aber es kann ja auch manchmal auch ganz witzig sein.
Also vielleicht nicht die witzigste, aber tatsächlich eine der prägendsten Situation hatte ich vorhin schon geschrieben. Das war mein erstes Mal Cannabis. Und man sagt ja immer, Cannabis wirkt nicht beim ersten Mal. Gerade wenn Leute nicht Raucher sind, ist es so ein Problem, dass Cannabis wirkt, weil man muss es in die Lunge inhalieren, also richtig aufnehmen. Und beim ersten und zweiten Mal hat Cannabis bei mir tatsächlich nicht gewirkt. Und dann war ich bei einem Freund, und der hat zu mir gesagt, den meinte ich, ach, das bringt doch alles bei mir gar nichts. Ich habe nichts gemerkt. Und dann meinte er, du musst es auf Backe ziehen, Mama kommt machen. Und dieses Mama kommt. Und da hat dann Cannabis das erste Mal gewirkt. Und das war tatsächlich dieser Moment, wo ich Ruhe, also dieser aufgekratzte kleine Vincent mit ADHS, hat da das erste Mal Ruhe verspürt. Das war einer der wundervollsten Momente. Und sonst muss ich sagen, also lustige Momente vielleicht eher weniger, weil Cannabis bei mir auch diesen medizinischen Aspekt hat, dass Cannabis eher mich in einen Normalzustand als in einen lustigen Zustand versetzt.
Also du kriegst gar nicht dieses Gekicher, was so, was dann so.
Seltener. Was für mich wunderschön ist, also ich kann von einem wunderschönen Smokespot erzählen.
Hier in Braunschweig oder?
Nee, in Frankreich. Also in der Bretagne, wundervolle Küstenlandschaft, raues Meer, heftige Brandung, und ich sitze auf so einem Felsvorsprung und rauche einfach einen Joint, merke, wie so nach ein paar Sekunden die Wirkung anfängt, in meinem Körper zu wirken, und ich einfach selig im Moment ruhe, was für mich sehr selten ist, und ich einfach wahrnehme, dass ich ruhig bin, im Einklang mit mir und der Natur, mit einer wundervollen Kulisse. Also das sind so Momente, die ich unglaublich mag. Und ja, also konsumiert gerne Cannabis in der Natur. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, es verstärkt ja Emotionen. Und es kann auch diese Momente verstärken und wunderschön machen.
Mhm. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal, also ich oute mich jetzt auch mal, ich bin auch so Gelegenheitskiffer. Muss ich auch noch eine Anekdote hinzufügen. Ich hatte mal einen ähnlichen Moment, auch dieses entspannt, einfach da liegen, einen Moment genießen. Das war, ist auch schon ewig her, auch viel zu früh angefangen, an der Oker, an diesem Okersteg, Kasernenstraße.
Ja.
Lag ich mit einem Kumpel, und wir waren halt mega breit, einfach halt, also da am Liegen und halt das einfach am Genießen. Und plötzlich war gegenüber im Theaterpark, hat man so ein Pärchen gehört, wie so eine Frau die ganze Zeit gestöhnt hat, und die hatten einfach Sex, und wir waren halt so, also wir haben halt irgendwann nur noch gelacht, weil es halt einfach so surreal war. Wir liegen da halt komplett high, und die machen da halt ihren es war halt ihren nachts, Akt. Ne, ihren Akt da irgendwie, das war schon echt absurd.
Also. Jetzt, wo du erzählst, es gibt eine, also jetzt kommt mir eine Situation, die unglaublich spacig war, okay? Ich bin in Bräuzum groß geworden und wir haben immer oben am Berg, also zum Timmerler Forst, oder ich weiß gar nicht, wie der Wald hinter Bräuzum heißt, da oben haben wir immer einen Smokespot gehabt und es war so eine Dämmerung. Also es war gerade schon so Sonnenuntergang mäßig oder ein bisschen nach dem Sonnenuntergang, also es war noch so leichtes Licht und wir haben einen geraucht und ich habe dann diesen Berg runter geguckt und der Wald war halt mittlerweile schwarz, weil man nicht mehr die Bäume, nicht mehr das Grün erkennen konnte, weil halt Dämmerung. Und da haben wir voll den Film drauf geschoben und haben uns eingebildet, dass das ein Schlitz in dem Universum ist und wir ins Weltall rausgucken. Also das kann schon, ne, krass, also kurz vor psychedelisch, aber wichtig ist, also jetzt nicht irgendwie, dass ich den Leuten Angst mache, Weed fängt jetzt, ist nicht wie LSD, dass man dann Farben oder so sieht, sondern es bereichert die Gedankenwelt, also die Fantasie. Und wir haben uns einfach vorgestellt und wir waren zu vier, zu fünft und einer hat gesagt, Alter, da unten seht ihr dieses Schwarze? Das ist ein Riss im Universum und alle haben sich in diesen Gedanken mit reingesteigert. Und das war halt ein super flashiger Moment. Wir lagen da auf der Wiese, waren schön high und haben aus unserer Welt durch einen Riss im Universum ins Weltall geguckt.
Das ist stark, ja. Das ist richtig stark. Genau, bevor wir jetzt aber wirklich zum Ende der Folge kommen, habe ich ja immer noch so ein paar schnelle Fragen. Und zwar eine Frage, was sind die nervigsten Vorurteile gegen Kiffer?
Dass Kiffer so nichts im Leben gebacken kriegen.
Okay. Dann, welche Vorurteile stimmen?
Dass Kiffer ab und zu ein bisschen vergesslicher sind. Das ist auch ein Teil des Ganzen.
Okay. Dann habe ich noch ein kleines Best-of. Also du musst einfach sagen, was ist das Beste? Bester Snack, wenn man bekifft ist.
Bei mir Takis und Calypso.
Das sind diese Chips,
ne? Ja, diese scharfen Chips. Ja, ich bin da ein bisschen anders.
Okay. Dann beste bzw. angenehmste Art, Cannabis zu konsumieren?
In der Natur, mit Freunden, an einem schönen Spot. Also nicht alleine, nicht für sich im Kämmerchen. Also ist was Soziokulturelles, finde ich.
Okay. Beste Sorte?
OG Kush.
Okay. Warum?
Eine der prägendsten Sorten, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag so Gassy, also so Tankstellengeruch und Lavendel und OG Kush hat genau diese Terpene.
Ich finde vom Namen her finde ich immer Baba Kush irgendwie geil. Also ich weiß nicht, ob das
Baba, gut ist. Baba ist einer, so. Baba ist der Züchter, also hinter einer Kush-Sorte.
Ah, okay. Ja,
und deswegen witzig. Babas Kush.
Ah, okay, alles klar. Dann ein bisschen Braunschweig allgemein. Bester Spot in Braunschweig?
Derzeit unter legalen Umständen die Flakstellung oben auf dem Nussberg. Sehr schön, weil man über die Stadt rüber gucken kann.
Das ist hier da wo die Säule ist, hier die Waterloo-Säule.
Also oder? Wenn man im Prinzenpark reingeht und den Berg hochgeht, oben ist ja so ein Gebäude, also überall, dort, wo die Leute rodeln, dort, wo die Leute anfangen zu rodeln.
Ach ja, der
dieses Gebäude
ja, genau,
ist eine alte Flakstellung.
Der Bunker quasi.
Genau, der Bunker ist eine Flakstellung.
Ja. Alles klar, das ist die Flakstellung. Da ist es ja auch noch legal. Genau. Im Rest des Parks ist es ja witzigerweise verboten, weil da ja sehr viele Spielplätze,
Sportstätten, genau, ja.
Genau, sind. Ja, interessant, ja. Das ist ja schon, das ist ein cooler Spot. Dann, ganz weg von Cannabis, bester Foodspot in Braunschweig.
Kitchendau. Geil. Wo ist das? Also Kitchendau ist, Eingang zur Fußgängerzone gegenüber Damm, ne? Vom Hortentunnel, also oder vom Galeria-Tunnel, ein bisschen versteckt, meiner Meinung nach, also wirklich absoluter geiler Foodsnack, weil die beste Crispy Ente und das beste Crispy Chicken der ganzen Stadt schaffen.
Ja, das ist cool, das muss ich auch mal ausprobieren. Also ich bin zwar Vegetarier, gibt bestimmt auch irgendwas mit Tofu
bestimmt,
oder so.
Ja.
Ja. Bestes Café oder Restaurant in Braunschweig?
Boah, also bestes Café, wer auf Kaffee steht, Friedrich-Wilhelm-Straße, hier, wie heißt das, dieses neuseeländische
Kapai Coffee
House. Kapai, also ganz ehrlich, kaffeemäßig.
Okay, geil.
Ja.
Ja, cool. Und dann haben wir ja noch eine Spotify-Playlist, Yes-Playlist heißt sie. Was packst du da drauf? Hast du irgendeinen Lieblingskiffer-Song zum Beispiel? Würde ja passen
zum Thema. Boah, da sagst du was. Ich habe, dadurch, dass ich mich so heftig mit Cannabis beschäftigt habe, leider eine Sache in den letzten Jahren kaum noch gemacht und das ist Musik. Das ist so krass, ich komme kaum dazu, Musik zu hören. Viele Leute verbinden ja Cannabiskonsum mit Musik.
die Musiker dahinter sind sehr kritisch und sind auch nicht meine Band, aber ein Song, den ich die letzten Jahre oft unter der Dusche gehört habe, war von Bones MC, Marihuana, wann wird das Ott legal?
Stark. Ja, ich packe auch noch auf die Playlist. Ich könnte eine ganze Liste machen. Ich finde ein Song, auch Deutschrap, ganz geil. Ja, wir buffen von Donatello, ist nicht ganz so bekannt, aber auf jeden Fall sehr witziger Track. Dann ganz oldschool, War da etwa Haschisch von Georg Danser. Das ist so ein österreichischer, so aus der Generation Udo Jürgens, österreichischer Sänger. Sehr super witziger Text, muss man sich einfach mal, also auch wie er das singt, ist total witzig.
Gönn ich mir mal.
Musst du dir mal gönnen. Und zuletzt noch so ein Drum-Bass, es gibt so ein Drum-Bass-Remix. Ich glaube, der Song heißt einfach Sensi Skank. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Artist.
Also Drum and Bass kriegst du mich, weil das ist voll meine Mucke.
Ja, es gibt so ein, genau, das ist glaube ich einfach so Reggae Lyrics und darauf halt so ein heftiger Drum and Bass Beat, so ein bisschen mehr in diese Liquid Richtung.
Geil.
Sehr cooler Track, genau. Weil ich glaube, der ist von, heißt der Placid, der Künstler. Auf jeden Fall, wenn man eingibt Sensi Skank Drum and Bass Remix, findet man den überall.
Ja.
Genau. Ja, Vincent, das war richtig spannend. Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Public Announcement noch am Ende. Die Folgen erscheinen jetzt ab jetzt immer am Freitag, nicht mehr am Donnerstag.
Oh, darf ich auch noch ganz kurz was sagen?
Ja.
Also mein Podcast erscheint immer jeden ersten Freitag, auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, einfach Vincent Weed bei Spotify oder wo auch immer suchen.
Genau, check das auf jeden Fall aus und wir sind gespannt, was da noch alles so kommt dann.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir. Und bis in 2 Wochen dann, Leute. Ciao.